Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich, heute bei euch zu sein und ich hoffe, dass nicht nur ihr gut zuhören könnt, was gerade Uli gesagt hat, sondern auch ich, in dem, was ich heute mit euch teile, die Gedanken. Und ich möchte zu Beginn ein paar Behauptungen aufstellen. Mit Behauptungen ist immer so eine Sache, aber ich tue es. Dein Gottesbild ist dein Schicksal. Dein Gottesbild ist dein Schicksal. Und dein Gottesbild beeinflusst deine Beziehung zu Gott. Und wie du über Gott denkst, prägt dein Lebensstil und ein einseitiges Bild von Gott führt zu einem einseitig ausgelebten Glauben. Wie denkst du über Gott? Wie denkst du über Gott? Wie fühlst du dich, wenn du an ihn denkst? Verstehst du ihn? Magst du ihn? Möchtest du nahe bei ihm sein? Und hast du dir schon mal die Frage gestellt? Sie ist simpel, die Frage, aber ich glaube selber, die Frage hat es in sich. Wie sieht dein Gottesbild eigentlich aus? Wie sieht dein Gottesbild eigentlich aus? Wer hat alles dein Gottesbild schon geprägt? Oder wer prägt es jetzt noch, dein Gottesbild? Wer beeinflusst dein Bild von Gott? In der Endzeitrede von Jesus, da gibt es ein Gleichnis mit der Hauptaussage: Sei treu und nutze das Potenzial, das Gott dir geschenkt hat. Ich glaube aber, dass das nur möglich ist, wenn wir mit Gott oder wenn wir genau in dieser Beziehung sind und wenn wir ein richtiges Bild von ihm haben. Und ich möchte doch am besten dieses Bild oder diese Passage mit euch lesen, und ich lese aus Matthäus 25 und dort ab dem Vers 14. Wir gehen ins Neue Testament, Matthäus 25, wir sind in der Endzeitrede von Jesus drin. Und Vers oder eine Passage, wo man denkt, oh, was hat das auf sich? Matthäus 25 und ich lese ab dem Vers 14. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte und seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2 und dem dritten gab er genau 1 Talent. Jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Und da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann, 5 weitere Talente. Und ebenso der 2 Talente empfangen hatte, auch der gewann 2 weitere. Aber der, welcher der eine empfangen hatte, der ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit aber kommt der Herr, dieser Knecht, und hält Abrechnung mit ihnen. Nur das trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brach noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Und da sagte der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der 2 Talente empfangen hatte und sprach zu dem Herrn, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 weitere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh hin zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich. Du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du es deine wieder. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Ja, dann hättest du mein Geld den Wächtern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Bei einem Gleichnis ist es wichtig, dass man nie jedes Detail auslegen will bei einem Gleichnis. Es ist ein theologisches Prinzip, sonst haben wir ein Problem. Und das entspricht dann eben nicht dem Sinn und Zweck eines Gleichnisses oder jetzt auch dem, was wir jetzt vor uns haben, aus Matthäus 25. Ein Gleichnis ist ein Bild, das ist eine Metapher, die einen besonderen Aspekt nun verdeutlichen möchte. Und man wird der Absicht eines Gleichnisses nicht gerecht, wenn wir nun jede Einzelheit, jede Bedeutung irgendwie finden wollen. Und der größte Teil dieses Gleichnisses ist leicht verständlich. Wie bereits gesagt, ist der Kontext dieses Gleichnisses die Endzeitrede von Jesus. Jesus hat bereits einige Gleichnisse über gute Charaktereigenschaften derer erzählt, die auf die Wiederkunft warten. Und hier in diesem Gleichnis wird nun das Vorbereitetsein und die Treue in Verbindung gebracht mit Produktivität und Fleiß. Und dass die Knechte unterschiedlich viele Talente erhalten sollen oder erhalten haben, zeigt oder hat nichts zu tun mit einem Qualitätsunterschied. Denn das Lob der ersten beiden Knechte ist genau identisch und weist darauf hin, dass es nicht um die Größe des Gewinns geht, sondern darum, ob sie verantwortungsvoll mit dem Potenzial umgegangen sind. Was wir haben, gehört nicht wirklich uns. Was wir haben, gehört nicht wirklich uns. Und damit meine ich, eigentlich sind wir nicht die Besitzer, sondern alles, was wir haben, gehört Gott. Ich bin nur der Verwalter dessen, was ich habe. Solange wir dieses Prinzip nicht verstanden haben, sind wir nicht wirklich gute Haushalter. Wie gesagt, bis zu diesem Punkt ist das Gleichnis ziemlich leicht verständlich. Aber ich möchte nun mit euch den schwierigen Teil anschauen und möchte zum Vers 24 und 25 gehen. Nämlich ab Vers 24 bis 30, das sind so die kniffligen Verse, Passage. Was machen wir bloß mit dem Vers 24 und 25? Was machen wir damit? Ich lese nochmals. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Also die ersten beiden Knechte, die traten vor ihren Herrn und sagten: Herr, du hast mir dein Vertrauen geschenkt, siehe, das ist daraus geworden. Aber dieser dritte Knecht, der erscheint vor dem Herrn und er sagt: Ich wusste es von Anfang an, du bist ein harter Mann. Ganz unterschiedliche Zugänge, ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Situation oder auf dem, was da geschieht. Seht ihr, worauf der dritte Mann seinen Fokus legt, seinen Blick? Dieser Knecht, der hat ein falsches Bild von seinem Herrn, und das bereits lange bevor er das Talent ihm überhaupt anvertraut wurde. Lange davor. Und diese völlig falsche Einschätzung, die löst Misstrauen aus, Angst. Und der Knecht, der zieht sich zurück. Der Knecht, der wird passiv, er wird gelähmt und er wird handlungsunfähig. Wenn wir ein falsches Bild, und ich nehme mal die Formulierung im Plural, wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, dann ist es nicht möglich, Gott von Herzen und mit Leidenschaft zu dienen. Ich glaube ganz fest daran. Und wenn du dich mit dieser Aussage nicht identifizieren kannst, ist okay, dann formuliere ich es für mich. Zudem, und das finde ich ein weiterer Punkt hier, Vers 24 und 25, zudem gibt der Knecht noch seinem Herrn die Schuld dafür, dass er das Talent vergraben hat. Come on! Er hat das Talent vergraben, nicht der Herr! Irgendwie, wenn ich so die Passage lese, kommt mir das alles irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, was für Geschichte und was für eine Geschichte in dir aufpoppt, wenn du das hörst oder liest. Wir haben heute im Bibelgespräch über 1. Mose 2, über den Sabbat haben wir gesprochen. Und genau nach dem Sündenfall hat der Mensch Angst vor Gott. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Aber Gott ist immer noch derselbe. Er hat sich nicht verändert, aber im Mensch drin hat sich etwas verändert. Und im Gleichnis gibt es auch nur einen Herr, der immer gleich ist. Aber die zwei ersten beiden Knechte denken völlig anders über den Herrn als der dritte Knecht. Ein falsches Bild von Gott scheint dazu zu führen, dass Menschen Angst haben vor Gott. Was für Menschen hast du in deinem Umfeld, die Angst haben vor Gott? Und warum haben sie Angst vor Gott? Der untreue Knecht, der gibt seinem Herrn die Schuld dafür, dass er sein Talent nicht vermehrt hat und er ist nicht bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er das Talent vergraben hat. Nach dem Sündenfall, da war es nicht anders. Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau, die ist schuld. Bitte, voilà. Und Eva spielt genau dasselbe Spiel. Und sie sagt nämlich nicht ich, sondern die Schlange ist schuld. Es scheint mir, dass diese verzerrte Wahrnehmung seit dem Sündenfall wie von alleine kommt. Wie wenn jemand großes Interesse daran hätte, dass ein falsches Bild von Gott verbreitet wird. Aber, und das ist sehr wichtig für mich, es ist eine verzerrte Wahrnehmung. So ist Gott nämlich nicht. Und die Aussage über den Herrn in diesem Gleichnis ist falsch. Diese Aussage stimmt hinten und vorne nicht. Es ist ein hartes Gleichnis, aber die Auflösung findet sich in den letzten Versen und ich lese ab dem Vers 26. Es heißt dort, aber sein Herr antwortet und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Also wenn es ja wirklich so wäre. Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Obwohl man auf den ersten Blick nicht vermuten würde, ist es die Reaktion des Herrn, die zeigt, dass der dritte Knecht falsch liegt mit seiner Einschätzung. Der Herr sagt, du böser und fauler Knecht. Ich meine, wer hat schon Lust, wenn dir jemand sagt, du böser und fauler Knecht? Ich Ich meine, das ist wie eine Ohrwaschel, oder? Das ist keine schöne Anrede. Aber dieses Böse hier meint böswillig, heimtückisch und arglistig. Somit ist eigentlich der Knecht ist entlarvt und der Herr, er sagt zu ihm, du lügst, denn ich kenne dein Herz und ich kenne deine Beweggründe. Wer Gott nicht kennt, dient ihm nicht. Der Knecht lebt im Haus seines Herrn, ohne ihn zu lieben und ohne ihn zu kennen. Und ich möchte dich heute einladen und mich genauso, dass wir uns dafür entscheiden, diesen Herrn zu kennen und ihm von Herzen zu dienen. Egal wie lange unsere Taufe her ist, das ist kein Argument. Egal wie ich mit der Muttermilch aufgewachsen bin mit dem Glauben, ist für mich kein Grund, diese Offenheit nicht an den Tag zu legen. Es ist für mich entscheidend, und ich kann jetzt noch für mich persönlich reden, diesen Herrn kennenzulernen, jeden Tag von neuem persönlich. Ihm persönlich zu begegnen und ihm vom Herzen zu dienen. Nämlich der Schlüssel zum richtigen Gottesbild ist also Gott zu kennen. Und ich glaube ganz fest, ohne Beziehung kann kein Bild entstehen, das der Realität entspricht. In jeder Interaktion, persönlichen Beziehung, die wir haben mit Menschen, wir können dann sagen, ich kenne ihn oder sie, wenn wir Zeit verbracht haben, wenn Vertrauen aufgebaut wurde. Ich glaube ganz fest, dass es mit der Gottesbeziehung genau gleich ist und mit dem Gottesbild. Es geht nachher noch weiter. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Da gibt es eine Bibelstelle, die auch über den Sämann berichtet. In Matthäus 13, ab dem Vers 3, ein paar Kapitel vor, Matthäus 13, ab Vers 3, da heißt es, und ich lese dort Matthäus 13, ab Vers 3, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und er säte vieles, da fiel etliches auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Und als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte viel Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Und wer Ohren hat zu hören, der höre. Hier wird ein komplett gegenteiliges Bild gezeichnet. Ein Sämann, der sogar dort sät, wo es niemals etwas zu ernten gibt. Ich meine, wenn du einem Landwirt sagen würdest, komm hier, auf dem Weg, bei den Dornen, säen, säen, dann denkt er sich, hey, hallo? Also das ist es mir nicht der Wert. Ein Sämann, und das finde ich das Faszinierende, ein Sämann, der unkontrollierbar, großzügig, irrational, liebevoll und vollkommen grundlos gut ist. Weil dies einfach seinem Wesen entspricht. Und so ist Gott. So ist Gott. Jesu Verkündigung über das Reich Gottes ist der Ausgangspunkt. Aber in dem Gleichnis hier ist der Schwerpunkt auf den vier Typen von Boden. Und in seiner Erklärung seines Gleichnisses weist Jesus darauf hin, dass es der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Er ist wie ein Sämann, der den guten Samen in die Herzen der Menschen sät. Der Samen, der repräsentiert die Botschaft vom Reich, vom Königreich. Und der Samen, der Jesus sät, der ist gut. Und daher liegt die Betonung auf den Boden, der entweder gut ist oder schlecht. Wir reden hier nicht über den Samen. Eckhard Müller, der schreibt in seinem Buch Die Lehre von Gott, die Bibel spricht davon, dass Gott Liebe ist. Durch diese Liebe hat Gott die Initiative zu unserer Rettung ergriffen. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gottes Liebe meint, dass er von Ewigkeit her bereit ist, sich anderen zu geben. Er hat uns geliebt, selbst als wir noch Sünder und Feinde waren. Er hat sogar die Welt geliebt und seinen Sohn gesandt, damit wir ewiges Leben haben können. Ihm gefällt es, uns zu segnen und zu beglücken. Wer das Buch selber hat, zum Nachlesen auf der Seite 108 oder ist ein Buch, das ich empfehlen kann, Die Lehre von Gott von Eckhard Müller. Ihr könnt es auch im Advent Verlag kaufen. Ich habe keine Provision. Die Bibel enthält eine ganze Anzahl von Titeln für Gott. Und ich möchte euch einige Titel von Gott gerne weitergeben. Wir haben den Elohim, der Schöpfer Gott. Wir haben El, der eine und wahre Gott. Wir haben El Roi, der sehende Gott. Wir haben El Shaddai, der allmächtige Gott. El Olam, der ewige Gott. Elion, der höchste. Yahweh, der seiende, der Name des Bundesgottes. Yahweh Zebaoth, Gott der Herrscharen. Adonai, der Herr. Theos, Gott. Kyrios, Herr. Pantokrator, der Allmächtige, der Allherrscher. Mich beeindrucken diese Gottesnamen, denn sie zeichnen ein Bild von Gott, der trotz seiner Allmacht und Unendlichkeit an einer persönlichen Beziehung interessiert ist. Und zwar bei jedem Einzelnen. Ich würde es für mich so formulieren, und ich hatte Zeit, es festzuhalten und zu formulieren, aber ich möchte dich einladen, die nächsten Stunden und Tage dir zu überlegen, wie würdest du es für dich formulieren? Wie beeindruckt Gott dich? Was wäre deine Formulierung? Meine Formulierung ist, ich bin mit Gott aufgewachsen. Gott wurde mir beschrieben. Von Gott wurde mir erzählt. Aber irgendwann befriedigte das mich nicht länger. Nur zuzuhören, was andere sagen, wie beeindruckt sie davon sind. Ich wollte diesen Gott persönlich erleben. Ich wollte ihn erfahren, wer er ist, dieser allmächtige, gute Gott. Und ich wollte ihn hautnah erfahren. Und das war und ist immer noch meine tiefste Sehnsucht. Diesem El Shaddai, diesem allmächtigen Gott im Hier und Jetzt zu begegnen. Einem Gott, der die Welt, die Schöpfung in seinen Händen hält, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber Gott selber ist der Konstante. Er ist der Allmächtige und nicht der Ohnmächtige. Ich glaube daran, eine einzelne Begegnung mit diesem liebenden Gott kann deinen Lebenslauf für immer verändern. Eine einzelne Begegnung. Außerdem, und ich komme zur Landung, wie sieht der Gott denn aus, dessen Bild du in deinem Herzen und in deinem Kopf mitträgst. Wie sieht dieser Gott aus? Dieses Bild, was du von ihm hast. Was denkst du über ihn? Wie fühlst du dich, wenn du ihn anschaust, dieser Gott? Wenn du in die Natur gehst, magst du deinen himmlischen Vater? Magst du ihn? Verstehst du ihn? Möchtest du wirklich nahe bei ihm sein? Ich möchte dich heute einladen und mich genauso, dass wir unsere Gedanken prüfen und unser Herz fragen, wie sieht mein Gottesbild aus? Wie sieht mein Gottesbild aus?